Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Herzlich willkommen. Ein Flugzeug mit deutschen Passagieren landet auf Mallorca. Vor Corona hätte dieser Satz nicht den Hauch einer Chance gehabt, hier am Beginn der Information am Abend zu stehen. Weil aber seit dem Frühjahr Corona-bedingt vieles ja so denkbar weit weg war von allem, was vorher normal war, ist die Tatsache, dass deutsche Passagiere auf Mallorca gelandet sind, heute durchaus meldepflichtig. Im Frühjahr hatte das Auswärtige Amt ja eine weltweite Reisewarnung ausgegeben. Die ist seit Mitternacht für die meisten europäischen Staaten jetzt aufgehoben. Viele EU-Länder verzichten pünktlich zu den Sommerferien auch wieder auf Grenzkontrollen. Trotzdem warnt Außenminister Maas zur Vorsicht, gleich unser erstes Thema. Die Anti-Corona-App steht jetzt auch in Deutschland vor dem Start, auch dazu gleich mehr. Und nach den Spiegel-Recherchen zu einer Nebentätigkeit des CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor wird jetzt der Ruf nach Aufklärung lauter. Eine weitere weltweite Rückholaktion werde es nicht geben, mahnt heute nochmal Außenminister Maas. Passend zu den deutlichen Lockerungen, die seit heute gelten, zumindest für Reisen ins europäische Ausland. Thorsten Huhn berichtet.
Die Deutschen dürfen wieder in fast allen Ländern der EU Urlaub machen. Seit Mitternacht sind die meisten europäischen Grenzen wieder offen. Bundesaußenminister Heiko Maas, SPD, erklärte im ZDF-Morgenmagazin, dass es für Finnland und Norwegen noch Einreisesperren gibt. Wegen einer zu großen Zahl von Neuinfektionen wird auch für Schweden eine Reisewarnung aufrechterhalten. Für Spanien besteht noch eine Sperre bis zum 21. Juni. Maas wies darauf hin, dass alle Urlauber auf eigene Verantwortung reisen.
Natürlich werden wir für die Länder, in denen es zu erhöhten Infektionen kommt, wo es Ausgangssperren gibt oder wo etwa auch wieder Einreisesperren verhängt werden, über unsere Konsulate und unsere Botschaften die Reisenden, die deutschen Reisenden vor Ort unterstützen. Und wir werden sie dabei unterstützen, mit normalen Flügen auch wieder zurückzukommen. Aber wir werden keine eigenen mehr schicken.
Vor Reisen nach Großbritannien, Irland und Malta warnt das Auswärtige Amt. Der Grund: in diesen drei Ländern ist nach der Einreise noch eine zweiwöchige Quarantäne erforderlich. Ein Land, das bei deutschen Touristen beliebt ist und das auch gerne in diesem Sommer deutsche Gäste willkommen heißen würde, ist die Türkei. Doch für sie gibt es noch eine Reisewarnung. Sie ist sozusagen noch nicht freigegeben. Außenminister Maas sagt dazu:
Weil wir zunächst nur mit den Ländern der Europäischen Union Standards vereinbart haben, Überprüfbarkeiten, Transparenzen, die in der Europäischen Union auch funktionieren. Mit Drittländern sprechen wir jetzt jeweils bilateral. Mit dem türkischen Kollegen werde ich zum Beispiel heute Nachmittag ein Gespräch haben.
Und dabei wird es darum gehen, sind die Daten aus der Türkei belastbar und wie geht das Land mit der Pandemie um? Es sei nicht ausgeschlossen, dass auch für andere Länder in den nächsten Wochen die Reisewarnung aufgehoben werde, sagte Maas. Der Außenminister verteidigte, dass auch künftig gestrandete Urlauber an den Kosten ihrer Rückreise beteiligt werden. Das sei auch schon vor der Corona-Pandemie so gewesen, wenn auch nicht in diesem Umfang.
Es gibt ja auch welche, die sind mit normalen privaten Flügen zurückgebracht worden. Denen haben wir geholfen, ein Ticket bei einer Fluggesellschaft zu finden. Die mussten das Ticket bezahlen. Und es kann nicht sein, dass diejenigen dann zahlen für ihre Rückreise, die mit einer Fluggesellschaft geflogen sind, und diejenigen, für die ein Platz in einem Flieger war, den die Bundesregierung gemietet hat, die kriegen es umsonst. Das hat also auch was mit Gleichbehandlung zu tun.
Man sei jetzt zwar viel besser vorbereitet und habe viele Sicherheitsmaßnahmen getroffen, sagte der Außenminister, aber er warnt auch alle Urlauber.
Wir sind überall in Europa besser vorbereitet, aber das ist noch lange nicht vorbei. Und jeder, der glaubt, man könnte einen Sommerurlaub erleben, wie man ihn aus der Vergangenheit kennt, der wird sich im Sommer wundern.
Informationen waren das von Thorsten Huhn. 130 Milliarden Euro will die Bundesregierung in das geplante Konjunkturpaket stecken, um die gröbsten wirtschaftlichen Corona-Folgen abzumildern. Das ist schon ein großes Volumen. Übertroffen wird es aber von der Summe, die seit heute bekannt ist. Knapp 220 Milliarden Euro zusätzliche Schulden will die Bundesregierung in diesem Jahr machen, so viel wie noch nie. Vorgesehen ist ein zweiter Nachtragshaushalt mit gut 60 Milliarden Euro. Volker Fintermer berichtet.
Die im Grundgesetz festgeschriebene Grenze der Verschuldung wird um 118,7 Milliarden Euro überschritten, was aus Sicht der Bundesregierung weiterhin aufgrund der außergewöhnlichen Notsituation notwendig ist. Damit steigt aber die gesamtstaatliche Schuldenquote Deutschlands erneut auf 77% des Bruttoinlandsprodukts an. nachdem es durch die Sparhaushalte der vergangenen Jahre gelungen war, die Schuldenquote unter die 60%-Marke der EU-Verträge zu drücken. Unter anderem deshalb habe Deutschland derzeit aber keine Probleme, sich mit Geld am Kapitalmarkt zu versorgen, heißt es aus dem Finanzministerium. Mit dem Nachtragshaushalt muss aber auch der Tilgungsplan für die Schuldenbremse übersteigenden 118 Milliarden Euro angepasst werden. Dieser Betrag soll beginnend ab dem Jahr 2023 in 20 Jahresschritten abgetragen werden, was jetzt auf knapp 6 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich zum normalen Schuldendienst hinausläuft, die erwirtschaftet oder eingespart werden müssen. FDP-Haushälter Otto Fricke rief derweil schon zum vorübergehenden Verzicht auf Projekte wie etwa die Grundrente auf. Wer in der Krise nicht bereit sei, auf bestimmte Ausgaben zu verzichten, der werde am Ende nichts mehr zu verteilen haben, sagte der FDP-Politiker.
Aus Berlin war das Volker Fintermer. Und im Vergleich zu den gerade gehörten Summen, da wirken die Kosten der geplanten Anti-Corona-App schon fast moderat. Deren Entwicklung hat nach Angaben der Bundesregierung rund 20 Millionen Euro gekostet. Gesundheitsminister Spahn lobte gestern nochmal, der Kostenrahmen sei eingehalten worden. Ab morgen soll die App im Einsatz sein. Über ihren Nutzen wird allerdings noch diskutiert. Dazu Johannes Kuhn.
Am morgigen Dienstag stellt die Bundesregierung die lang erwartete Corona-Warn-App vor. Und sie versucht, die Erwartungen zu dämpfen. Die App sei
kein Allheilmittel, aber sie ist ein wichtiges Instrument, um einen Unterschied zu machen, um Infektionsketten zu brechen.
So Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der ARD. Die App soll am Dienstag in den App-Stores von Android und Apple verfügbar sein. Sie registriert mittels Bluetooth-Funkverbindung, wenn zwei Nutzer sich über längere Zeit in nächster Nähe begegnen, zum Beispiel auf einer Bahnfahrt. Wird dann eine Corona-Infektion festgestellt, kann die betroffene Person ihre Kontakte per App warnen lassen. Um absichtliche Fehlalarme zu verhindern, ist dafür ein Freischaltcode notwendig. Der Warnprozess funktioniert anonym, es wird auch nicht zentral gespeichert, welche Smartphones miteinander Kontakt aufgenommen haben. Das war Datenschützern wichtig. Auch der Quellcode der App ist öffentlich zugänglich, um Vertrauen zu schaffen. Für Linus Neumann vom Chaos Computer Club ist das alles auch ein Resultat des öffentlichen Drucks, die App dezentral und datensparsam auszugestalten.
Dank der Datensparsamkeit und Dezentralität wird das Risikopotenzial für die Daten der Nutzerinnen und Nutzer stark minimiert. Das heißt, selbst wenn es nun noch Schwachstellen gibt, ist das Risiko für die Daten der Nutzerinnen und Nutzer so gut wie möglich minimiert.
Die Arbeit an der App zur Kontaktverfolgung lief bereits Ende März an. Datenschutzdebatten, aber auch interne Projektprobleme und fehlende Schnittstellen von Apple und Google verzögerten das Projekt. Ein Projekt, das die Bundesregierung Anfang Mai dann in die Hände von SAP und Telekom legte. Kostenpunkt 20 Millionen Euro. Der TÜV IT gehört zu den Stellen, die die App in der Entwicklungsphase geprüft haben. Geschäftsführer Dirk Kretschmer:
Wir haben jeden Tag eine neue Version dieser Applikation bekommen. Es sind alle von uns gefundenen Schwachstellen gelöst worden. Und somit können wir eigentlich guten Gewissens auch ein positives Urteil über diese App sagen.
Die Nutzung der App ist freiwillig. Aus der Opposition kritisieren Grüne und Linke allerdings, dass dies im Alltag umgangen werden kann. Anke Domscheit-Berg, Netzpolitikerin der Linksfraktion, plädierte am Sonntag im ZDF deshalb für ein Gesetz.
Das muss festschreiben, dass jede Verbindung von Vor- und Nachteilen mit der Nutzung oder Nichtnutzung der App nicht nur durch den Staat, sondern gerade auch durch Dritte verboten ist. Und zwar richtig per Gesetz verboten. Es muss ein Zweckentfremdungsverbot drin sein. Es muss auch eine harte Befristung in diesem Gesetz drin sein.
Mögliche Nachteile für Nichtnutzer könnten sich zum Beispiel im Beruf ergeben, wenn Mitarbeiter nur mit installierter App ins Büro dürfen. Der IT-Rechtsanwalt Stefan Schmidt erhält bereits entsprechende Anfragen von Firmen. Seine Antwort:
Man muss aus meiner Sicht unterscheiden zwischen der reinen Installation, also der Verteilung der App, zum Beispiel über ein Mobile Device Management auf die Diensthandys. Das ist aus meiner Sicht relativ unproblematisch möglich. Davon zu unterscheiden ist aber die Nutzungsverpflichtung, und die ist aus meiner Sicht nicht möglich, wenn überhaupt. Dann wäre dies wahrscheinlich über entsprechende Betriebsvereinbarungen nur möglich.
Ein weiteres Szenario: Restaurants oder Veranstalter könnten den Einlass daran knüpfen, ob die Warn-App installiert wurde. Die Schweiz hatte deshalb zum Beispiel ein Begleitgesetz verabschiedet. Die Bundesregierung hält hierzulande die bestehende Gesetzeslage für ausreichend.
Aus Berlin war das unser Korrespondent Johannes Kuhn. Es war ein Fehler. Mit dieser Mitteilung auf Social Media hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor am Wochenende schnell reagiert. Auf die Spiegel-Recherche zu seiner Nebentätigkeit bei einem in den USA ansässigen Start-up-Unternehmen. Eine Nebentätigkeit, die auch Fragen nach einem Interessenskonflikt aufwirft. Erledigt ist das Thema mit Amthors Eingeständnis allerdings noch nicht, wie aus unserem Hauptstadtstudio Katharina Hamberger berichtet.
Aussitzen geht nicht mehr, sagt Britta Hasselmann. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen drängt nach dem Fall Amthor auf neue gesetzliche Regelungen.
Initiativen für mehr Transparenz dürfen im Bundestag nicht länger blockiert werden. Insbesondere die Union, aber auch die Koalition aus Union und SPD sind jetzt gefordert. Wir brauchen endlich die Einführung eines gesetzlichen Lobbyregisters,
sagt der Hasselmann unserem Hauptstadtstudio. Eine Forderung, die die Grünen schon länger vertreten. Auch die FDP ist mittlerweile für ein verpflichtendes Lobbyregister, in dem transparent gemacht werden soll, wie die registrierten Organisationen finanziert sind.
Und das ist natürlich auch ein Beitrag dazu, um die Sensibilität bei allen Kolleginnen und Kollegen hier im Haus dafür zu steigern, dass die Bürgerinnen und Bürger darauf vertrauen können, dass hier nicht private ökonomische Interessen vorgeben, wie sich die Abgeordneten verhalten, sondern dass es um ihre Überzeugung geht, wie sie für das Land Vorteile erwirken können,
sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Liberalen Marco Buschmann unserem Hauptstadtstudio. Auch die Linke plädiert schon seit längerem für ein solches Register. Zudem fordert deren Vorsitzende Katja Kipping, dass Philipp Amthor Konsequenzen ziehen und sein Mandat abgeben sollte. Der CDU-Politiker soll laut Spiegel Lobbyarbeit für das US-Unternehmen Augustus Intelligence betrieben haben. Bereits 2018 soll Amthor in einem Brief beim Wirtschaftsministerium für das Startup geworben und um ein Treffen gebeten haben. Dieses soll auch noch im selben Jahr stattgefunden haben.
Es ist auf der Ebene meiner Mitarbeiter besprochen worden, wie das immer geschieht, wenn ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages sich an uns wendet,
sagte Wirtschaftsminister und Christdemokrat Peter Altmaier. Sein Ministerium verweist darauf, dass bei diesem Gespräch auch der damalige parlamentarische Staatssekretär Christian Hirte anwesend war. Dabei oder später seien keine Kooperationen vereinbart und auch nicht über Fördergelder gesprochen worden. Es habe keine Folgetermine gegeben. Nicht mal ein Jahr später, im Frühjahr 2019, wurde Amthor dann laut Spiegel ins Board of Directors bei Augustus Intelligence berufen. Ein Gehalt soll er nicht bekommen haben, aber Aktienoptionen, die vom Erfolg des Unternehmens abhängig sind. Also möglicherweise auch davon, wie sehr Amthor sich für das Unternehmen eingesetzt hätte. Amthor hatte direkt nach dem Bekanntwerden der Recherchen des Spiegels ein Statement über soziale Medien verbreitet. Es war ein Fehler, schreibt der 27-Jährige. Er habe seine Tätigkeit für das Unternehmen der Bundestagsverwaltung bei Aufnahme im vergangenen Jahr angezeigt. Ich bin nicht käuflich, so Amthor wörtlich und weiter. Seine Nebentätigkeit habe er beendet, Anteilsoptionen des Unternehmens habe er nie ausgeübt und bereits zurückgegeben. Es bleiben jedoch Fragen offen. Zum Beispiel, wer für Reisen für Augustus Intelligence bezahlt hat, die der Christdemokrat laut Spiegel gemacht haben soll. Die Reaktionen in der CDU fallen unterschiedlich aus. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Große-Brömer, sagte der Welt, es werde sicherlich ein Gespräch geben, um den Sachverhalt zu klären. Andere betrachten die Diskussion um den jungen Abgeordneten bereits als erledigt. Amthor habe sehr gut auf den Fall reagiert, sagte der Hamburger Abgeordnete Christoph Bloss unserem Hauptstadtstudio. Haushaltspolitiker Eckhard Rehberg hingegen nennt Amthors Verhalten nicht gerade klug und clever. In der Bild fordert er von Amthor Aufklärung. Rehberg ist zudem kommissarischer Vorsitzender von Amthors Landesverband Mecklenburg-Vorpommern. Ein Posten, für den sich Amthor bewirbt, bislang mit Aussichten auf Erfolg. Er ist mittlerweile der einzige Kandidat für das Amt.
Katharina Hamberger aus Berlin. Es waren höchst brisante Schilderungen, die jetzt am Wochenende bekannt wurden. Die Rede war von rechtsextremen Tendenzen, die geduldet würden, ausgerechnet bei der Bundeswehr-Eliteeinheit KSK. Autor des 12-seitigen Briefs, ein Insider, ein Hauptmann der KSK. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer kündigt jetzt weitere Aufklärung an. Klaus Remme fasst zusammen.
Nein, den Dienstweg hat der Hauptmann vom Kommando Spezialkräfte nicht eingehalten. Sein Brandbrief ging nicht an unmittelbare Vorgesetzte, nicht an die Wehrbeauftragte, sondern direkt an die Verteidigungsministerin. Doch der Bericht des KSK-Whistleblowers ist derart brisant, dass das Ministerium heute besondere Umstände attestierte. Es sei gut, dass die Mauer des Schweigens Risse bekomme, sagte Annegret Kramp-Karrenbauer heute zu Focus Online. Unmittelbare Konsequenzen gab es auch, so eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums.
Der Angehörige, der diesen Brief geschrieben hat, ist zum Chef des Stabes versetzt worden und wird dort mit seinen Erkenntnissen am Ende auch seinen Kommandeur unterstützen, dabei die Arbeitsgruppe Kommando Spezialkräfte nach allen Möglichkeiten mit Informationen zu versorgen.
Diese Arbeitsgruppe gab es schon vor Bekanntwerden des Briefs. Der MAD hatte längst eine höhere Dichte von rechtsextremen Verdachtsfällen im KSK ausgemacht, verglichen mit der gesamten Bundeswehr. Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högel, sagte heute Morgen im Deutschlandfunk:
Es gibt keinen Generalverdacht, weder gegenüber dem KSK noch gegenüber der Bundeswehr insgesamt. Aber es gibt besorgniserregende Erkenntnisse jetzt. Es gibt eine Häufung von Einzelfällen, sodass man nicht mehr nur sagen kann, das sind nur Einzelfälle, sondern wir müssen auch sorgfältig untersuchen, ob es da rechtsextreme Strukturen oder Netzwerke gibt.
Einzelfälle oder Strukturprobleme, auch auf diese Frage werden von der Arbeitsgruppe noch vor der parlamentarischen Sommerpause im Juli Antworten erwartet. Grünen-Chef Robert Habeck positionierte sich heute so:
Wir brauchen eine Eliteeinheit, wir brauchen Truppen wie die KSK, aber sie müssen verfassungstreu sein. Und wenn da ein Zweifel besteht, dass sie gegen den Staat arbeiten, dann haben wir ein Problem im Kern der Wehrhaftigkeit der Demokratie.
Forderungen nach einer Auflösung des Kommandos trat Högel heute entgegen. Darüber sollten wir nicht mal nachdenken, sagte die Wehrbeauftragte. Aus dem Verteidigungsministerium hieß es dazu, die Arbeitsgruppe benötige Zeit, es gebe keine Denkverbote.
Aus unserem Hauptstadtstudio war das Klaus Remme. Für den Bundesverfassungsschutz ist die AfD ein Prüffall, wie das Amt Anfang des vergangenen Jahres erklärte. In Brandenburg geht der Landesverfassungsschutz jetzt einen Schritt weiter und stuft den AfD-Landesverband dort als Beobachtungsfall ein. Aus Potsdam dazu Christoph Richter.
Die Brandenburger AfD hat sich seit ihrer Gründung stetig radikalisiert und wird mittlerweile von Bestrebungen dominiert, die ganz eindeutig gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind.
So begründete Brandenburgs CDU-Innenminister Michael Stübgen die Einstufung des AfD-Landesverbandes Brandenburg zum Beobachtungsfall. Das sei das Ergebnis einer langen und intensiven Auswertung gesicherter Erkenntnisse, so Stübgen weiter. Es gebe zahlreiche Belege, dass der AfD-Landesverband Brandenburg eng vernetzt sei mit rechtsextremistischen Strukturen.
Und versucht dabei, die Brandmauern der Demokratie zu schleifen.
Zudem sei die Brandenburger AfD geprägt und dominiert vom Gedankengut des Flügels, so Innenminister Stübgen weiter.
Die vermeintliche Auflösung des Flügels macht da keinen Unterschied. In der Brandenburger AfD ist der Flügel längst der ganze Vogel.
Nach Erkenntnissen des Brandenburger Verfassungsschutzchefs Jörg Müller seien 40%, also knapp die Hälfte aller Mitglieder der AfD, in Brandenburg dem Flügel zuzuordnen. Man sehe mit Sorge, welchen Weg die AfD eingeschlagen habe.
Mit der nun vorgenommenen Einstufung als Beobachtungsobjekt in Form des Verdachtsfalls steht die AfD Brandenburg somit nur eine Stufe vor der erwiesenen extremistischen Bestrebungen.
Damit sind nach Ansicht des Verfassungsschutzes gewaltsame Aktivitäten gemeint, an deren Ende die Zerstörung der Demokratie steht. Einen weiteren Beleg für die extremistische Ausprägung des AfD-Landesverbandes könnte man daran ablesen, dass man weiterhin an dem einzigen Landeschef und früheren Fraktionsvorsitzenden Andreas Kalbitz festhalte, obwohl er vom AfD-Bundesvorstand aus der Partei geworfen wurde. Zudem gäbe es personelle Verflechtungen der Brandenburger AfD mit der als gesichert rechtsextremistisch eingestuften identitären Bewegung. Auch die enge Verknüpfung mit dem rechtsextremistischen Verein Zukunft Heimat aus Cottbus mache den Brandenburgischen Landesverband zum Beobachtungsobjekt. Vereinschef ist Christoph Berndt, der auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD-Landtagsfraktion in Potsdam ist, dessen Aktivitäten darauf abzielten, die Demokratie verächtlich zu machen. Das sei auch bei Demonstrationen des Vereins gegen die Corona-Maßnahmen zu beobachten. Hier habe Berndt die Maßnahmen mit Hitlers Ermächtigungsgesetz gleichgestellt. Zum Vorschein komme eine verbale Totalität und Aggressivität. Die Behörde dürfe nun nachrichtendienstliche Mittel und Methoden nutzen, um zu klären, ob sich diese Anhaltspunkte bestätigen, so Müller weiter. Ausgeschlossen von der Beobachtung ist die parlamentarische Arbeit von Fraktionsmitgliedern.
Mit der jetzigen Einstufung steht jedenfalls fest, die Demokratie ist wehrhaft, der Rechtsstaat funktioniert und der Verfassungsschutz sorgt für Klarheit.
Innerhalb der AfD-Fraktion in Brandenburg sieht man im Vorgehen des Verfassungsschutzes eine Instrumentalisierung des Inlandsgeheimdienstes. Andreas Kalbitz bezeichnet die Einstufung des AfD-Landesverbands als Verdachtsfall gegenüber der dpa als Fehler. Für Jan Redmann, den Fraktionschef der CDU im Brandenburger Landtag, ist die Entscheidung des Verfassungsschutzes vor dem Hintergrund des Agierens der AfD in Brandenburg letztlich nur folgerichtig.
Jede moderate Stimme ist mittlerweile ausgeschaltet, verstummt. Von Abgrenzungen oder roten Linien kann da gar keine Rede sein. Der Brandenburger AfD-Landesverband steht aus unserer Sicht nicht mehr auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Derweil jetzt auch Forderungen nach einer Beobachtung der AfD in anderen Bundesländern gestellt werden. So heißt es bei der SPD in Sachsen-Anhalt, dass auch dort eine Beobachtung der AfD dringend geboten sei, weil auch dort die Rechtspopulisten mit der extremen Rechten eng verbunden seien.
Aus Potsdam war das unser Korrespondent Christoph Richter. Ab morgen können Studierende, die infolge der Corona-Pandemie unmittelbar auf Hilfe angewiesen sind, Überbrückungshilfe in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses bei ihrem Studenten- bzw. Studierendenwerk online beantragen, so heute Bundesbildungsministerin Karliczek. Interessant für Betriebe, die Auszubildende haben, ist diese Meldung. Am Mittwoch will das Bundeskabinett eine Ausbildungsprämie für kleine und mittelständische Unternehmen in der Corona-Krise auf den Weg bringen. Dazu Malte Hennig.
Der Fokus des Papiers liegt vor allem auf dem Erhalt von Ausbildungsplätzen und finanzieller Unterstützung für Betriebe, die von den Folgen der Pandemie wirtschaftlich stark betroffen sind. Unternehmen, die ihr Ausbildungsplatzangebot im Vergleich zu den drei Vorjahren nicht verringern, sollen 2.000 Euro pro abgeschlossenem Ausbildungsvertrag im Jahr 2020 erhalten. Die, die darüber hinaus zusätzliche Ausbildungsplätze anbieten, 3.000 Euro pro neu geschaffenem Ausbildungsplatz. Firmen, die ihre Auszubildenden trotz krisenbedingter Auftragsverluste nicht in Kurzarbeit schicken, erhalten ebenfalls zusätzliche Förderung. Für die Monate, in denen mindestens die Hälfte der Arbeit im Betrieb ausfällt, erhalten sie Förderung in Höhe von 75% des Bruttoausbildungsgehalts, heißt es im Papier des Kabinetts, befristet bis Ende Dezember dieses Jahres. DGB-Bundesvorstand und Bildungsexperte Matthias Anbuhl begrüßt diese Maßnahme.
Es ist wichtig für die Jugendlichen, denn Kurzarbeit ist ein gutes Instrument, um Beschäftigung zu sichern, aber es ist kein gutes Instrument für Ausbildung, weil die Jugendlichen dann zu Hause sitzen und nichts lernen und ihnen die Zeit für die Prüfung fehlen.
Übernimmt ein Unternehmen Auszubildende aus anderen Betrieben vollständig oder vorübergehend, erhält es unter bestimmten Bedingungen bis maximal Ende Juni 2021 Förderprämien.
Aus Berlin für den Deutschlandfunk Malte Hennig. In Ermangelung noch zur Verfügung stehender neuer Metaphern ist jetzt vielfach wieder die Rede von der tickenden Brexit-Uhr. Nach wie vor geht in den Verhandlungen um die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU nichts oder quasi nichts vor und zurück. Peter Kapern berichtet.
Die Verhandlungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich brauchen neuen Schwung. Darauf haben sich Kommissionschefin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und Parlamentspräsident David Sassoli in ihrem Gespräch mit dem britischen Premier Boris Johnson verständigt. Wo genau dieser neue Schwung aber herkommen soll, das geht aus der dürren Pressemitteilung, die nach der Videoschalte veröffentlicht wurde, nicht hervor. Ebenso wenig wie aus dem Statement, das Kommissionschefin von der Leyen anschließend veröffentlichte. Immerhin, die Verhandlungsdelegationen sollen häufiger miteinander sprechen, als sie das bislang schon getan haben.
Wir unterstützen die von den Chefunterhändlern vereinbarten Pläne zur Intensivierung der Gespräche im Juli.
Vier Verhandlungsrunden hat es bisher gegeben. Als die EU-Spitzen gemeinsam mit Johnson heute eine Zwischenbilanz zogen, mussten sie feststellen, die Verhandlungen seien in konstruktiver Atmosphäre verlaufen, man habe die Positionen der Gegenseite dabei besser verstanden und ja, man habe sogar Papiere ausgetauscht. Nur substanzielle Fortschritte, die hat es bislang eben nicht gegeben. Die EU bietet London eine dreifache Nulllösung an. Null Zölle, null Quoten für britische Waren, die auf den EU-Binnenmarkt exportiert werden sollen. Im Gegenzug verlangt die EU aber auch null Dumping. Soll heißen, eine schriftliche Zusicherung, dass auf der Insel auch künftig die hohen Standards bei Umwelt, Gesundheit, Verbraucherschutz, Steuern und Subventionen gelten wie jetzt schon, damit britische Unternehmen keinen unfairen Wettbewerbsvorteil erhalten. Wie sauer Bier bietet die Europäische Union London diesen umfassenden Marktzugang an. Allein die britische Regierung will sich mit Verweis auf ihre durch den Brexit neu errungene Souveränität keinen Regeln mehr unterwerfen, die in Brüssel mitgestaltet und vom Europäischen Gerichtshof mit kontrolliert werden. Und so landeten die bisherigen Verhandlungen in der Sackgasse. Und wie man da rauskommen könnte, das war auch nach dem heutigen Spitzengespräch nicht erkennbar. Trotzdem unterstrich die Runde das Ziel, bis zum Jahresende ein Partnerschaftsabkommen auszuhandeln und zu ratifizieren. Nach Möglichkeit, so heißt es in der Erklärung weiter, wolle man sich frühzeitig auf die Prinzipien verständigen, die einem Abkommen zugrunde liegen sollen. Das Europaparlament, das einem Vertrag mit London zustimmen muss, wird in dieser Woche noch eine Resolution zu den Verhandlungen verabschieden. Im Entwurf des Textes, der fraktionsübergreifend eine große Mehrheit bekommen dürfte, halten die Europaabgeordneten an der Forderung fest, dass sich London zu gemeinsamen Wettbewerbsregeln, einem sogenannten Level Playing Field, verpflichten müsse. Das sei ganz zentral, so David McAllister, der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments.
The level playing field is key. We are making a very generous offer to the United Kingdom, an unprecedented access for a third country to the world's largest single market. However, what we want is fair competition.
Man biete Großbritannien einen für ein Drittland beispiellosen Marktzugang an, aber im Gegenzug wolle man fairen Wettbewerb.
Die Brexit-Verhandlungen gehen also weiter, kommen aber auch weiter nicht voran. Peter Kapern berichtete aus Brüssel. Aus den USA wurde am Wochenende der nächste Fall tödlicher Polizeigewalt gegen einen Afroamerikaner bekannt. Wie zuvor in Minnesota gab es auch jetzt in Georgia ausführliches Videomaterial. Der Fall ruft neuerliche Proteste hervor. Dazu Claudia Sarre.
Nach dem Tod eines Afroamerikaners in Atlanta im Bundesstaat Georgia wachsen die Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der angewendeten Polizeigewalt. Der zuständige Staatsanwalt von Georgia sagte, er wolle bis Mitte der Woche entscheiden, ob gegen den Polizisten, der geschossen hatte, Anklage erhoben wird. Vorher sollten noch zwei Zeugen gehört werden. Ein weißer Polizist hatte am Freitagabend den Afroamerikaner Rashad Brooks niedergeschossen. Dieser hatte sich zuvor der Festnahme widersetzt und dem Beamten einen Elektroschocker abgenommen. Aufnahmen einer Sicherheitskamera zeigen, wie er mit dem Elektroschocker auf den Beamten zielte, der daraufhin zwei Schüsse abfeuerte. Brooks starb später in einem Krankenhaus. Die NAACP, eine der wichtigsten schwarzen Bürgerrechtsorganisationen in den USA, hat für heute zum Marsch auf Georgia aufgerufen. Es wird erwartet, dass sich tausende Menschen am State Capitol in Atlanta versammeln, um für die Gleichbehandlung von Afroamerikanern und Weißen zu demonstrieren. Am Wochenende waren wieder landesweit zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu protestieren.
Aus Washington Claudia Sarre. Mitarbeiter von Jugendämtern, auch einzelne Vertreter der Berliner Senatsverwaltung, die in Berlin der 60er und 70er Jahre mitgeholfen haben in einem System, in dem Pflegekinder gezielt an pädophile Männer vermittelt wurden. Die Vorgänge um den 2008 verstorbenen Psychologen und Sexualwissenschaftler Helmut Kendler, die waren schon länger bekannt. Jetzt haben sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Hildesheim im Auftrag des Senats noch einmal genauer untersucht. Und die Ergebnisse wurden heute Nachmittag in Berlin vorgestellt. Sebastian Engelbrecht, was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, die Wissenschaftler von der Universität Hildesheim unter der Leitung von Professor Wolfgang Schröer wurden von der Bildungssenatorin Scheres vom Berliner Senat beauftragt mit einer Studie über Helmut Kendlers Wirken in der Berliner Kinder- und Jugendhilfe. Helmut Kendler war Abteilungsleiter beim Pädagogischen Zentrum, das vom Berliner Senat getragen wurde. Und was hier geschah im Auftrag Helmut Kendlers, des Pädagogen in den 60er und 70er Jahren, sei eine Gefährdung von Kindeswohl in staatlicher Verantwortung gewesen, befanden die Wissenschaftler der Universität Hildesheim. Sie haben insgesamt drei Betroffene befragen können und diese sprachen von massiven Gewalterfahrungen, von sexuellem Missbrauch über Jahre bei insgesamt 10 Kindern, die nach Kendlers Willen in die Obhut des Sexualstraftäters Fritz H. gegeben worden waren. Und das zuständige Jugendamt ist nicht eingeschritten, obwohl sich die Betroffenen an das Jugendamt damals noch als Kinder auch gewendet haben. Auch dem Senat, Kendlers Dienstherr, sei bekannt und bewusst gewesen, dass diese Kinder bei pädophilen Pflegevätern untergebracht waren, aber man habe keine Konsequenzen gezogen. Kendler sei Teil eines Netzwerks gewesen, zu dem Pädagogen, Vertreter des Senats, Jugendämter und die pädophilen Männer gehört hätten, bis hin zu der Odenwaldschule habe dieses Netzwerk gereicht, die ja im Zuge der Aufarbeitung des Skandals um sexuellen Missbrauch von Kindern geschlossen werden musste.
Wie geht die Senatorin mit diesen Erkenntnissen um und was sagen die Betroffenen?
Ja, die Bildungssenatorin Scheres hat gesagt, das sind menschenverachtende Experimente mit Pflegekindern. Und sie bat heute in Anwesenheit von mindestens zwei Betroffenen um Verzeihung für diese Experimente. Das Land Berlin übernehme die Verantwortung für das, was da in den 60er und 70er Jahren geschehen sei. Und sie will den Betroffenen jetzt über einen Fachanwalt Gespräche über die Zahlung von Entschädigungen anbieten. Eine Summe nannte sie nicht. Die Opfer haben gesagt, dass die Worte der Bildungssenatorin Scheres nur Lippenbekenntnisse seien, wenn dann hinter den Kulissen mit harten juristischen Bandagen gekämpft werde.
Informationen waren das live aus Berlin von Sebastian Engelbrecht. Zum Ende dieser Informationen am Abend mit Sandra Schulz. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.